Cannstatt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Bevor wir alle den sicheren Impftod sterben am 15. September 2021, wie verschiedensfach angekündigt, habe ich gedacht, wir nehmen vorher noch die 171. Folge des Podcasts auf. Wir haben um einiges zu besprechen. Wir haben zwei Spiele, auf die wir blicken können. Wir haben eine Trainingswoche, wir haben ein paar Personalien und ich habe mir Unterstützung hier mit reingeholt in unsere kleine, aber feine virtuelle Aufnahmesendung. Ich begrüße Dirk Preis, Sportchef. Servus.
Hallo.
Und den Marco Schumacher. Marco, grüß dich.
Hallo Philipp.
Zurück aus dem Urlaub. Wie war's?
Es war wie immer kurz, zu kurz, aber schön. Ja, in der Toskana. Ja, was jetzt, Toskana ist die Toskana. Ja, mit Vor- und Nachteilen, die ich jetzt nicht weiter erläutere.
Und Dirk, soweit ich informiert bin, hast du die Vorhut für Christian Pavlic gegeben und warst an der Adria. Küste, richtig?
Genau, im schönen Heimatland von Borna Sosa zu Gast gewesen. Hab das Stadion des NK Istra in Pula von innen gesehen. Allerdings war kein Spiel, weil Länderspielpause war. Dann haben wir zweimal das Stadion umrundet, um den Fanshop zu finden, der gut versteckt in einem kleinen Tabakwarenladen war. Aber auch den haben wir gefunden, insofern auch fußballtechnisch ein bisschen weitergebildet.
Wir haben das Stadion des AC Siena ebenfalls umrundet und reingeguckt, war auch nichts, den Fanshop haben wir nicht gesehen. Ja, also die Adresse, ich habe es extra eingegeben und wollte mir ein Trikot kaufen vom AC Siena, leider nur noch in der dritten Liga, schwarz-weiß. An der angegebenen Adresse war ein Tabakladen, ja, aber und da gab es keine Trikots, deshalb bin ich ohne zurückgekehrt.
Also wir haben das Sondertrikot des NK Istra vom Pokalfinale gegen Dinamo Zagreb erstanden. Ja, war leider teurer als das normale Trikot, aber hat sich optisch auch gelohnt.
Dann erwarte ich in einem unserer nächsten Trikot-Thursdays in der morgendlichen Redaktionskonferenz, dass du das dann natürlich auch trägst, Dirk. Ja?
Das Problem ist, ich habe es für meinen Sohn gekauft und passt da nicht ganz rein.
Ja, gut, da muss halt ein bisschen abschwitzen.
Philipp, hast du schon dein, Entschuldigung, wir schweifen ab, wir legen gleich los. Hast du schon dein Ajax Amsterdam Bob Marley Trikot gekriegt?
Ich habe es nicht bekommen in dem ersten Durchlauf, denn das hat natürlich alle Rekorde geschlagen. Dieses Trikot hat mehr Trikots verkauft als Ajax Amsterdam bisher in ihrer gesamten Geschichte.
Ja. Ach was.
Und ich habe keins bekommen und vorgestern hat die UEFA jetzt dem ganzen Thema einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie nämlich die drei kleinen Vögel verboten hat, die auf dem Amsterdamer Andreaskreuz sitzen, weil das ja sowas wie eine Art Werbung sei. Ja, also fadenscheinigste Gründe. Das heißt, alle Ajax darf dieses Trikot nicht mehr so auflegen. Es wird jetzt natürlich in horrende Sammler, ja, Preise, Werte steigen. Die Originale, die es tatsächlich gibt auf dem Markt. Wie gesagt, es wurden einige verkauft. Und ansonsten kann man sich natürlich gern bei Etsy und sonst wo umschauen, wo die üblichen fernöstlichen Fälscherbanden ihre Kopien anbieten. Aber das Trikot ist so leider in meinen Schrank nicht gewandert. Lass uns aber jetzt mal nach dem Geplänkel hier zum Einstieg, ich hoffe, wir haben noch ein paar Hörer, nicht alle verloren mit der Nummer, auf das Spiel am Sonntag blicken, Leute. Ich hätte ja einer wieder gesagt Waldstadion, aber das darf man auch nicht mehr sagen, sondern es ist jetzt, glaube ich, das Deutsche Bankpark Frankfurt. Da war ein energiegeladenes Spiel angekündigt vom Trainer Pellegrino Matarazzo im Vorfeld in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Wo war denn die angekündigte Energie? Habt ihr die gesehen?
Sie ist, glaube ich, sie war da, aber nicht sichtbar. Ja, so zumindest in der Anfangs hing es noch, aber dann hat dann doch so eine gewisse energielose Phase Einzug gehalten in das Spiel des VfB Stuttgart, wobei das ist ja immer leicht gesagt. Ich glaube, es hing natürlich auch damit zu sagen, dass die Frankfurter äußerst intensiv und aggressiv dagegen die Stuttgarter agiert haben und in seiner jetzigen Verfassung oder in der letzten Zusammensetzung der VfB eigentlich dann nicht die Mittel hatte, so dieses ruhige, sich vernünftig lösen aus kniffligen Situationen mit Kurzpassstaffetten, mit klugen Drehungen am Ball, wie es zum Beispiel der Orel Mangala ja viel macht. Da konnten die sich nicht so lösen, hatten kein geordnetes Spiel dann nach vorne und somit sah es dann auch teilweise ein bisschen energielos aus, was sicher nicht war, weil das Ganze dem Stand zu halten in der Situation jetzt gerade, glaube ich, doch auch Kräfte gekostet hat, aber ein energiegeladenes Offensivspektakel war es zumindest 70 Minuten lang vom VfB nicht.
Also ich muss viel Kaffee trinken auf dem Sofa, weil ich drohte dann irgendwie einzunicken zwischendurch. Aber ich denke doch, wir sind in der Schlussphase alle doch ziemlich entschädigt worden für das, was vielleicht die ersten 75 Minuten war. Also da war es dann... Da war doch dann einiges los, Philipp,
oder? Das ist richtig, ja. Da wollte ich natürlich noch dazu kommen, was ich vorher gern besprochen hätte mit euch, war tatsächlich, Dirk hat es gerade schon relativ gut angerissen. Zum einen war das Thema, wenn man sich den Ballbesitz erarbeitet, erkämpft hatte, dann war der sofort wieder weg. Zum anderen hatte ich aber auch so das Gefühl, diese Struktur in der Abstimmung, die der VfB oder die ihn eigentlich letzte Saison ausgezeichnet hat, dass man da das Gefühl hatte, okay, da greift ein Rädchen ins andere, die war dieses Mal nicht ganz so gegeben. Fiel mir zumindest auf. Gerade in diesem zentralen Raum vor der Abwehr, wo die Doppelsechs unterwegs ist mit Karasor, Endor, war das für mich augenscheinlich, dass da immer wieder die Frankfurter durch ja schlechte Abstimmung beim VfB Räume einfach geschenkt bekommen haben.
Ja, aber das ist ja im Grunde das Thema, über das wir seit Saisonbeginn schon sprechen, was damit zu tun hat, dass eben Orel Mangala fehlt. Ja, also, und dass es ein großer Unterschied ist, ob da Endo und Mangala oder eben Endo und Karasor oder Clement, die machen das alles, die machen das okay im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was jetzt gar nicht abwertend klingen soll. Aber in Leipzig hat man das, war es natürlich ganz eklatant und jetzt auch gegen Frankfurt hat man es gesehen. Also deshalb, dass Orel Mangala wieder da ist und hoffentlich dann auch bald 90 Minuten spielen kann. Das ist dann eine der guten Nachrichten dieses Spiels. Und weil sonst sieht man das, was man dieser Saison oft gesehen hat. Ja.
Also es ist ja so, dass der VfB durch das Fehlen von Orel Mangala jetzt nicht komplett unterlegen ist. Plötzlich wäre auch schlimm, wenn es an einem Spieler so massiv hängen würde. Aber das, was ich vorhin auch angerissen habe, ist für mich schon auffällig, ja, dass du einfach genau diese Situationen, wenn ein Gegner nach Ballverlust sich dann wieder auf den defensiven Mittelfeldspieler stürzt mit zwei, drei Leuten, die konnte der und kann der Orel Mangala, hat er zumindest in der letzten Saison super gemacht, teilweise mit einer guten Drehung, mit einer engen Ballführung und einem klugen Pass danach einfach auflösen. Und dann hast du plötzlich zwei Mann vom Gegner aus dem Spiel bekommen und hast selber die Räume, dann wieder geordnet nach vorne zu spielen. Und die Situation gibt's eben im Moment nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Ball geht dann mal schnell wieder verloren und dann heißt es wieder hinterherlaufen und wieder neu erobern. Und das sind schon so Schlüsselmomente, glaube ich, die dann dir auch Sicherheit nehmen in deinem ganzen Spiel nach vorne.
Der kam dann, der Orel Mangala, hat seinen ersten Auftritt seit März, glaube ich, gehabt, ja, wo er wieder in einem Pflichtspiel des VfB Stuttgart auf dem Rasen stand. Man könnte jetzt natürlich urteilen, einen Gefallen hat man ihm damit nicht getan, denn er war an dem Gegentreffer nicht unbeteiligt. Andererseits, dass das dazu kommen konnte, dass Geschichten, die nur der Fußball schreibt, mit Philipp Kostic und seinem Treffer zustande kamen, ja, ist schon ein Stück weit auch seiner mangelnden Spielpraxis, glaube ich, in dem Fall geschuldet gewesen, oder? Also normal, Orel Mangala in Normalform verliert den Ball da vor dem Gegentor nicht so, wie er es jetzt am Sonntag getan hat.
Nee, sicher nicht. Aber ist ja klar, du hast gesagt, wie lange der nicht mehr gespielt hat, dann kommt man in so ein Spiel rein, in eine Schlussphase, in der es um jeden Ball gekämpft wird und in der es hoch und runter geht. Und dann passieren solche kleinen Dinge. Das gehört dann eben dazu. Trotzdem wird ihm das sehr gut getan haben. Und jede Minute tut ihm gut. Ja, also deshalb war es trotzdem wichtig, fand ich, dass er wieder reinkam, um zumindest mal so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen dafür, wie sich das anfühlt, in der Bundesliga zu spielen.
Ja, ausgerechnet Kostic, kann man dann aber schon sagen. Was mich besonders geärgert hat in der Situation, es war quasi die 1:1-Kopie seines Tores aus der Vorsaison. Auch da hat er aus quasi gleicher Position flach mit links ins lange Eck getroffen.
Ich glaube, damals gab es sogar zwei solche Tore, wenn ich mich richtig erinnere, da war ich dort.
Eins ist aberkannt worden.
Ja, genau, aber das ist unfassbar, wie die Tore von Robben früher, also wenn er sich reingedreht hat und mit links dann den Ball irgendwie ins lange Eck geschlänzt hat, als man immer dachte, das weiß doch jeder, was der macht. Das kann doch nicht sein, dass der wieder ein Tor schießt. Und so ist es bei Kostic auch, wenn der von links kommt und mit dem linken Vollspann ins lange Eck schießt. Aber das ist schon unfassbar gute Schusstechnik, die der hat. Und unfassbar präzise, wie die Dinger dann quasi vom Innenpfosten ins Tor springen. Schwer zu halten.
Eben vom Gefühl her hast du manchmal, denkst du, warum kommt der Torwart eigentlich nicht ran? Ja, also das ist so, der Winkel ist relativ spitz, ist ein flacher Ball. Aber das, wie du es gesagt hast, ist genau die Art von Schuss, wo der Torwart eben die paar Millimeter nicht mehr hat, um ranzukommen.
Wahnsinnig präzise. Echt, ja. Also ich bin echt immer wieder verblüfft. Ja. Also das hat er das damals bei uns eigentlich auch schon gemacht in der Perfektion. Ich weiß es gar nicht.
In der Perfektion mit Sicherheit nicht, nein.
Hat er beim HSV dann erst gelernt.
Genau. Ja.
Nee, wir haben tatsächlich letztes Jahr drüber gesprochen, da haben wir die Szene relativ en Detail analysiert und dann kamen wir zum Schluss, dass da auch ein Stück weit Gregor Kobel nicht unbeteiligt war, weil er, anstatt dass er sich nach vorne abdrückt, in diese diagonale Schussbahn rein, ist er eher seitlich abgekippt und dadurch konnte er den Ball nicht halten. Und bei Florian Müller war es jetzt wieder ähnlich. Vielleicht sollte man das den Torhüter mitgeben, wenn Philipp Kostic am linken 16er Kante am Ball kommt, besser einen Schritt nach vorne machen, weil die Pillen kommen flach und auf das lange Eck. Das Stadion hat ganz schön abgehoben und dann damit war quasi diese energiegeladene Schlussphase, Marco, du hast sie vorangesprochen, dann doch noch gegeben. Ja, da war dann plötzlich Stimmung in der Bude und wenige Zeigerumdrehungen später kam der Platzverweis für Waldemar Anton. Wie habt ihr den gesehen?
Ja, ich glaube, das gibt sehr wenig dran zu rütteln am Platzverweis an sich. Ärgerlich ist ja das Zustandekommen. Ich glaube, durch einen unsauberen Einwurf war es. Hiroki Ito war derjenige, der das Ding dann quasi den Waldemar Anton in diese Situation gezwungen hat. Dann hast du ja immer noch Schiss, gibt es jetzt Elfmeter. Dreifach Bestrafung hätte es dann wahrscheinlich nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob das noch so ausgelegt wird. Ja, in dem Fall, wenn man den weiteren Fortgang angeht, war es gut, dass es Rot gab und keinen Elfmeter. Damit hatte der VfB noch die Chance, den Ausgleich dann zu machen. Aber ja, also für mich hat es ja, glaube ich, keiner beschwert an sich, an der Entscheidung. Von dem her ist es bitter, vor allem für das kommende Spiel, finde ich, wenn der VfB gegen Leverkusen antritt, dass da der Abwehrchef fehlt jetzt mit dem einen Spiel Sperre. Ist ja eine milde Strafe jetzt oder eine angemessene Strafe, dieses eine Spiel. Aber wenn da die Kante Patrick Schick kommt, wäre der Waldemar Anton gut zu gebrauchen gewesen, glaube ich.
Ja, also unfassbarer Einwurf. Ich habe erst gar nicht hingeguckt irgendwie und plötzlich sehe ich, wie der da allein aufs Tor zuläuft, der Frankfurter. Und also ja, in der Zeitlupe habe ich dann gesehen, wie Ito dem den Ball hinwirft. Ja, also Kategorie Lehrgeld, ja, aber darf niemals passieren.
Ich hatte so leichte Ron-Robert Zieler, Borna Sosa-Vibes in der Situation. Erinnert euch noch an dieses Einwurf-Eigentor, das es da gab?
Da haben auch alle schon nach vorne geschaut und plötzlich bleibt der Ball im Tor.
So sieht's aus, ja. Und dennoch, Dirk, gehe ich überhaupt nicht mit, was du gesagt hast. Für mich ist das keine rote Karte. Für mich ist das keine Notbremse. Ich verstehe auch den Sportdirektor, dass er sagt, auch nach mehrmaligem Videostudium kann ich keinen Foul erkennen und ich kann wirklich auch keinen Foul erkennen. Also man sieht ja, Anton hat ein einziges Mal den Arm vor der Brust von Borek, greift aber nicht, zieht nicht, reißt nicht, geht dann runter, merkt, das geht sich nicht gut aus, berührt den Borek in keinster Weise. Der Einzige, der am Trikot zieht, ist der Frankfurter und als er merkt, Anton geht auf den Boden, dann hängt er sich mit dem großen Zeh vom rechten Fuß in Rasen ein, gibt den sterbenden Schwan und fällt. Und das wird gepfiffen und das wird, ganz ehrlich, Dirk, glaube ich auch, man sagt ja nicht von ungefähr, wenn das DFB-Sportgericht bei der roten Karte nur ein Spiel Sperre ausspricht, dann geben sie quasi den Fehler ihres Schiedsrichterteams zu. Normaler Fall einer roten Karte sind zwei Spiele Sperre. Die hat Anton nicht bekommen. Also ich bleibe da eher auf Sven Missentat-Zeit in dieser Situation. Für mich kein Foul und daher folglich auch kein Platzverweis.
Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz vor mir, aber ich hatte auch keinen Grund gefunden, spontan und auch nicht vielleicht nach der ersten oder zweiten Zeitlupe mich darüber zu empören. Ja, also ich hatte es auch als Foul gesehen. Ja, und weiß nicht, hat...
Ja, also wie gesagt, ist ja auch mal.
Wenn er pfeift, ist klar, dann gibt er Rot, das ist ja auch klar. Und der Keller wird sich's auch angeguckt haben, der Mann im Kölner Keller und auch zu dem Schluss gekommen sein, mag hart sein und mag kein jetzt aber irgendwie in Kontakt und so weiter war da. Also dumm gelaufen, würde ich sagen, aber kein böses Unrecht, das da am VfB widerfahren ist. Das ist meine Sicht.
Ja, böses Unrecht. So weit möchte ich mich auch nicht versteigen. Ich bin halt nur als gelernter Abwehrspieler, Leute, bin ich jemand, der in solchen Situationen einfach Ausschlag bekommt. Ja, das ist für mich kein Foul und es ist für mich auch der Beweis dafür, dass in Deutschland zu sensibel oder zu früh, vorschnell oft gepfiffen wird in solchen Situationen. Und wenn man sich das tatsächlich angeguckt hat in Köln, das ist zumindest laut meinem Informationsstand nicht belegt, dann unterstreicht es eigentlich nur noch meine Aussage. Also wenn das selbst mit 80 Winkeln und 35 Wiederholungen zwei Mann in diesem Keller nicht sehen, dass das kein Kontakt ist, kein großer, keiner jedenfalls, der zu dem Sturz führt, dann läuft was falsch, aber gut. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein Stück weiter rutschen in unserem Themensheet hier, sonst redet man die ganze Folge noch über diese Situation. Die hat nämlich auch mit dazu geführt, dass die 1200 VfB-Fans, die mitgereist sind, nochmal ordentlich was zu jubeln hatten. Omar Marmoush, Neuzugang, Premiere für den VfB im Brustring-Trikot, erstes Tor in der Bundesliga im insgesamt 9. Einsatz. Eine Willensleistung, oder? Kann man so stehen lassen, glaube ich.
Ich fand den Spieler schon das ganze Spiel über wahnsinnig beeindruckend. Ja, mit welcher Selbstverständlichkeit, mit welchem Selbstvertrauen, mit welcher Frechheit er da rangegangen ist. Erstes Spiel für den VfB in Frankfurt und gegen Hinteregger und sonstige Kanten. Ja, also wirklich fand ich total super, wie der gespielt hat. Ja, mit was für dieses ganze Auftreten, die Körpersprache, all das und dann auch das Tor, das er sich dann wirklich verdient hat. Ich habe irgendwie immer die ganze Zeit gedacht, jetzt wird er hoffentlich oder wird er wahrscheinlich dann irgendwann mal runtergeholt, weil er nicht mehr kann. Ja, und er hat ja wirklich ein Pensum abgespult, das echt Wahnsinn war. Zweikämpfe, Sprints, alles drum und dran, dass er dann auch noch das Tor macht. Also da war ich echt baff, ja, und muss sagen, Hut ab.
Ja, also ich war jetzt am Anfang, gebe ich zu, nicht ganz so begeistert wie der Marco von dem ersten Spiel, aber man hat gesehen, was der Trainer gemeint hat, als er vor dem Spieler gesagt hat, es war eine Profilentscheidung. Also Spielerprofil Hamadi Al-Gadoui und Spielerprofil Omar Marmoush. Das hat man natürlich schon gesehen, weil der beschäftigte die Abwehr, obwohl er da vorne allein unterwegs war, mit großem Abstand zu seinen restlichen Teamkameraden. Hat es geschafft, den angesprochenen Martin Hinteregger und die anderen zu beschäftigen, hat sich getraut, ins Dribbling zu gehen, hat ihn zwei Kämpfe verwickelt. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied gewesen, wie wenn du mit dem Hamadi Al-Gadoui gespielt hättest, der auch angelaufen wäre und da seine Räume zugemacht hätte, sicherlich gut verhalten hätte, aber eben nicht diese Aggressivität und dieses Pensum auch abgerissen hätte. Ich habe in die Daten geschaut zur Halbzeit, da war er drittbester Spieler beim VfB von der Laufleistung her noch vor Wataru Endo und das sagt ja schon mal einiges aus, ist für einen Stürmer auch nicht selbstverständlich und hat es dann in der zweiten Halbzeit ja nochmal bestätigt, von dem her, wie es der Marco gesagt hat, schön, dass er dann am Ende belohnt worden ist für den ganzen Aufwand, aber die angesprochene Willensleistung war dann tatsächlich, glaube ich, von der ganzen Mannschaft nochmal, die angestachelt vielleicht auch von dem Platzverweis und dem Gegentor nochmal gesagt hat, komm, jetzt haben wir da nichts mehr zu verlieren, jetzt probieren wir es einfach nochmal und dieses nochmal probieren, das zahlt sich halt aus, wenn du musst es probieren, damit du es schaffen kannst, das ist jetzt ein Phrasenschwein-Satz, aber ja, wenn du hinten verhasst, schießt du den Ausgleich halt nicht.
Ja, keine Sorge, Dirk. Wir können gerne Phrasenschwein-Moneypool einrichten, dann kannst du einzahlen. Ich werde auch bei jeder Folge ein paar Euro 50 los. Die Daten tatsächlich, ich kann mich noch erinnern, wir hatten während dem Spiel Kontakte. Die erste Halbzeit war erst so verhalten von seinen Zweikampfwerten beispielsweise in der Luft, glaube ich, 4 von 4 verloren. Am Ende waren es 10,6 Kilometer, bei 33 Sprints, Höchstwert in der Bundesliga auch im Spieltagsvergleich. Kein Spieler hat mehr Sprints angezogen als Omar Marmoush. Hat den 39 Zweikämpfe insgesamt bestritten, davon 43,6, also sagen wir mal 44% gewonnen. Das ist in Ordnung für einen Stürmer. Interessant und das wiederum belegt auch, was Dirk gerade gesagt hat. Hat einen weiteren Topwert aufgelegt, nämlich 5 Dribblings und davon 40% erfolgreich. Das spricht für seinen Mut. 5 Abschlüsse in der Box, ebenfalls Bundesliga-Spitzenwert an diesem Wochenende. Und da bewegt er sich dann gleich in so Kategorien, die normalerweise Erling Haaland und Robert Lewandowski, sag ich mal, Woche für Woche natürlich auf den Tisch legen. Was geht denn da noch bei dem Spieler? Was meint ihr? Gerade dieses Thema, was Dirk angesprochen hat, Profilentscheidung, könnte, glaube ich, im weiteren Saisonverlauf noch des Öfteren ein wichtiges werden, oder?
Ja, zumindest solange der Sascha Galajcic ja auch nicht da ist. Es wird interessant, wird's, glaube ich, wenn der da ist, weil der Omar Marmoush zumindest, das weiß ich dann auch im Lauf des Sonntags während und nach dem Spiel dann auch noch mal ein bisschen so zusammengetragen habe, ist ja gar nicht so der Boxspieler, wo er jetzt viel unterwegs war oder wo er mal reingestoßen ist. Reinstoßen ja, aber deshalb kann der, glaube ich, auch von Außenpositionen oder so Halbpositionen ordentlich Betrieb machen und könnte vielleicht dann auch im Zusammenspiel mit Sasa Kalajdzic, wenn der irgendwann mal wieder da ist, nach seiner Verletzung, dann eine Top-Ergänzung sein auch.
Ja, das ist das, woran ich dann auch als erstes dachte. Das eröffnet natürlich auch taktisch, glaube ich, nochmal ganz neue Möglichkeiten. Ich meine, die spielen jetzt, und das hat sich ja irgendwie auch bewährt, jetzt seit sie in der Bundesliga sind und auch schon in der zweiten Liga mit einem Stoßstürmer vorne drin. Und dann aber, wenn man wenn man sich vorstellt, den Marmoush um den Kalajdzic rumwieseln zu lassen, mit zwei Spitzen dann im zentralen Mittelfeld, wissen wir, da ist es nicht so toll bestückt im Moment gerade, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das zu einer ganz neuen Option und dann auch wirklich zu einer Waffe werden kann. Also so ein langer Schlags und dann so ein kleiner Dribbler, das finde ich erweitert die Möglichkeiten ungemein.
Kann man uns vielleicht so ein bisschen vergleichen mit der Phase in der letzten Saison, als Nico Gonzalez und Sascha Kalajdzic gleichzeitig fit waren? Da gab es auch 3-4 so Spiele, wo man das so ein bisschen versucht. Die gab es tatsächlich. Es waren nur wenige Spiele, aber es gab sie, ja, ja. Ja, tatsächlich wäre das aber was, wenn man es verstetigen könnte, was den VfB da echt nach vorne bringt oder bringen kann. Sven Mislintat hat sich uns gegenüber dann auch nochmal zur Personalie geäußert. Der junge Mann ist ja nur ausgeliehen.
Ohne Kaufoption.
Ohne Kaufoption vom VfB Wolfsburg. Was hat er denn gesagt? Wer mag das nochmal rekapitulieren, beziehungsweise wie schätzt man das dann auch ein, was der Sportchef gesagt hat?
Du warst doch dabei, oder?
Ja, ich habe das Tape abgehört von der Medienrunde, die es ja immer Sonntagmorgens normalerweise gibt. In dem Fall war es jetzt natürlich am Montagmorgen, weil der VfB erst am Montag am Sonntag gespielt hat, und da stellt sich Sven Mislintat immer noch mal so relativ offen und leger unseren Fragen, um noch mal einfach das Spiel nachzuarbeiten. Also zum einen hat er natürlich gesagt, was Marco gerade bestätigt hat auch schon, am Ende entscheidet Wolfsburg, denn wie gesagt, keine Kaufoption. Allerdings wissen wir ja natürlich auch, was ich in so einem Fußballsaisonjahr alles tun kann. Kann vieles passieren. Man will sich jetzt im kommenden April zusammensetzen und vielleicht dann doch erörtern, was alle Seiten wollen, ob da nochmal was geht. Bis dahin spricht der Sportchef auf jeden Fall von einer Win-Win-Win-Situation, die aktuell gegeben ist, denn der VfB bekommt einen Spieler, der ihm weiterhelfen kann. Der junge Mann bekommt Spielpraxis und Wolfsburg im Zweifel eine Lösung, beziehungsweise eine Möglichkeit, dass sich der junge Mann dann halt doch auch weiterentwickelt hat.
Ich meine, du hast ja angesprochen, April ist ja sehr, sehr weit weg. Also da muss man jetzt mal abwarten, was passiert. Ich glaube, es hängt natürlich viel dran, was die Wolfsburger auch da in ihrer Angriffsabteilung so zustande bringen. Die haben ja extrem investiert in Stürmer. Ich habe ja auch noch gelesen, dass der Kollege Marmoush sich ja eigentlich durchsetzen wollte in Wolfsburg, nachdem er zum FC St. Pauli ausgeliehen war. Dann kam Luke Bacchio, dann kam ein Metscher, dann kam Waldschmidt. Wechhorst ist ohnehin noch da und einen gewissen Daniel Ginzek gibt es da auch noch. Also die haben schon eine volle Hütte im Angriffsbereich. Deshalb, wenn die dort gut performen und der hier gut performt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da nochmal was Längerfristiges draus wird, auch in Stuttgart. Aber wie gesagt, langes hin.
Ja, das ist richtig. Wir werden wie üblich ein Auge drauf haben und verfolgen, was sich da entwickelt, wie es sich entwickelt. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob der Omar Marmoush jetzt schon am Sonntag gegen Leverkusen diese Leistung bestätigen kann. Dazu kommen wir aber nachher noch im weiteren Sendungsverlauf. Was mich aber dennoch, diese Personalie bringt mich eigentlich zum nächsten Block hier, nämlich der Personalsituation. Ein ähnliches Profil, das der Omar Marmoush hat, bringt auch der Chris Führig mit. Und Marco, du warst selbst zugegen im wunderschönen Kitzbühel unterm wilden Kaiser, als der junge Mann sich nach wenigen Tagen nur im VfB-Trikot im Trainingslager schwer verletzt hat mit einem Schlüsselbeinbruch. Kannst du noch mal uns abholen, wie war das da so, diese Situation, beziehungsweise auch die Stimmung, die danach im VfB-Lager geherrscht hat?
Ja, wir erinnern uns ja lange, wir erinnern uns alle, wie lange Mislintat rumgemacht hat, wie sehr er sich geärgert hat über den Paderborner Kollegen, der sich da mal quergestellt hat, immer noch mehr Geld wollte und gefeilscht hat und hin und her. Also klar, das war zusammen mit Florian Müller, der Schlüsseltransfer, Müller für Kobel, Führig für Gonzales, hat lang gedauert, dann kam er endlich und hat sich dann nach unserem Eindruck sehr gut eingefügt da in den ersten Trainingseinheiten. Zum Abschluss des Trainingslagers ging es dann nach Kufstein, in die Kufstein Arena, heißt sie, glaube ich, zum Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Da ist er dann eingewechselt worden. Zur Halbzeit auf der rechten Seite hat er gespielt und im Grunde sein zweiter, dritter Ballkontakt, hat einen Ball gespielt und ist der Gegenspieler hat ihn noch ein bisschen angerempelt. Ich fand es nicht so schlimm, wie es Sven Mislintat fand. Der hat sich sehr darüber geärgert hinterher. Jedenfalls ist Führig dann zu Fall gekommen und auf die Schulter gefallen. Und dann war es auch schon wieder vorbei nach 5 Minuten. Dann hat ihn Ray Best in die Kabine getragen und Viertelstunde später kam dann auch schon die Nachricht, dass er sich Schlüsselbein gebrochen hat und zurück nach Stuttgart fährt. Ja, also natürlich ein Schlag ins Kontor, ja, für den Jungen natürlich vor allem, aber auch für den Verein und die ganzen Planungen. Sehr, sehr schade, weil er einen guten Eindruck, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Spieler. Das ist ja, Mislintat wird ja immer mit Reus verglichen, ja, vor allem optisch auch und von seinem Werdegang her. Er bezeichnet ihn als, jetzt habe ich das Wort nicht mehr parat, übersetzt gesagt Spätstarter, der ein bisschen gebraucht hat, um sagen wir mal ans Profiniveau ranzukommen, der jetzt aber dann soweit sein soll und in den Mislintat tatsächlich große Hoffnungen setzt, schneller Außenspieler, technisch sehr, sehr gut, also bringt torgefährlich, hat ja in Paderborn, habe es nicht im Detail verfolgt, aber da habe ich sehr viele Tore gemacht und sehr viele Vorlagen aufgelegt. Also sehr schade, ja, deshalb freuen wir uns drauf, wenn er bald zurückkommt. Ne?
Aber ja, es könnte nicht mehr allzu lange dauern. Vielleicht dazu aber gleich ein Satz noch tatsächlich, ich habe es gerade nachgeguckt. Marco, der glaube ich nicht nur optisch wird er wegen mit dem Marco Reus gerne verglichen, auch wenn man seinen Werdegang anschaut.
Ja, genau, ne? Genau. Da passt alles zusammen. Jugend, Körperstatur, Frisur, ja,
Oberhausen, Bochum, Köln.
Bei Dortmund gewesen, dann nochmal so ein paar Umwege genommen und jetzt scheint er soweit zu sein. Also es sind frappierende Ähnlichkeiten, absolut.
Ja. Ich habe vorhin mit Hannes Wolf telefoniert, der ja zuletzt in Leverkusen war, aufgrund dieses Spiels jetzt am kommenden Sonntag, und da haben wir auch kurz über Chris Führig gesprochen, der hat den als Jugendspieler bei Borussia Dortmund trainiert und ist auch frohen Mutes, was da noch gehen könnte, wenn der dann wieder fit ist und beim VfB wieder voll dabei ist.
Ich glaube, retardierender Spieler war das.
Was ja, richtig, was richtig. Das war der Begriff. Ich kannte es bisher nur von meinen Tabletten, ja, die ich immer nehme. dieses Wort. Aber stimmt, irgendwas mit retardier, ja, irgendwas damit war es. Du hast völlig recht, Philipp.
Ja, ja, jedenfalls Fortschritte macht er tatsächlich. Diese Woche habe ich seit Monaten, um nicht zu sagen Jahren, mal wieder die Gelegenheit genutzt und habe mir das sogenannte Spielersatztraining angeschaut, das immer am Tag nach dem Spiel stattfindet, wo eben alle, die nicht eingesetzt wurden oder nur zu Teilen, also nicht in der Startelf standen, nochmal so richtig rangenommen werden, bevor es dann einen Tag Pause gibt. Und da hat Chris Führig da weitergemacht, wo er die letzten paar Tage aufgehört hat, nämlich sich immer weiter die volle Umfänge des Mannschaftstrainings heranzuarbeiten. Er wird also noch, wenn es Spielformen gibt, wo beispielsweise ja, ein bisschen knackiger Körperkontakt zu erwarten ist, wird er rausgenommen, kriegt ein andersfarbiges Leibchen, ist dann ein sogenannter Überzahlspieler, darf also von beiden Mannschaften angespielt werden und mit eingebunden werden bei Ballbesitz, aber nicht attackiert werden. Und wenn es so weitergeht, dann können wir, glaube ich, spätestens nach dem Spiel gegen Bochum, Dirk, das wir beide besuchen werden, so langsam mal drüber reden, ob es denn vielleicht schon für den ersten vorsichtigen Einsatz beziehungsweise zumindest mal ein Kaderplatz bei dem jungen Mann reichen wird.
Soweit ich glaube, das ist, Philipp, du hast genau richtig angesprochen. Ich glaube, das ist dann immer das Entscheidende bei so einer Verletzung. Das ist dann das gilt dann als ausgeheilt und wieder stabil. Die Frage, das ist dann oftmals eine Kopfsache, so haben mir das die Experten erklärt. Inwieweit man sich wieder richtig traut, in Zweikampf zu gehen, inwieweit man Angst davor hat, wieder hinzufallen, wieder draufzufallen. Also das ist wohl dann oftmals eine Kopfsache.
Kann man genauso bei der Personalie Silas heranziehen, genau dieses Beispiel. Ja, der Berater jetzt vielleicht schon ein bisschen frühzeitig das Szenario einer Rückkehr angekündigt, dann wurde entsprechend, wie das halt bei uns so ist, in der Branche Pingpong gespielt, dann ruft die Agentur beim Club an, dann klippt der Clubsprecher bekannt oder sagt dann, hör mal zu, wir haben die gleiche Situation, die wir schon vor 2 Wochen gesagt haben, nämlich wir rechnen mit ihm im November zurück auf den Platz, aber selbst wenn der Spieler dann im November auf dem Platz stehen sollte und wieder volle Umfänge mit der Mannschaft trainieren kann, bis der dann, sag ich mal, diese Grundkonstitution wieder erreicht hat, um sich gegen den Mavropanos in den Zweikampf zu werfen oder am Wochenende gegen Martin Hinteregger auf Fußballplatz zu stehen in der Bundesliga, wenn es um Punkte geht, da können noch viele, viele Wochen rumgehen. Ja? Also man sollte da eher defensiver rangehen, was diese Zeiträume angeht, von wegen prognostizierte Rückkehr. Ja?
Ist die Sperre überhaupt schon abgelaufen?
Ja, vor ein paar Tagen.
Okay, die Sperre ist abgelaufen, aber da vielleicht, also ich möchte dem Herrn Eser jetzt nicht unbedingt einen Rat geben, aber was halt, glaube ich, die wichtigste Thematik ist in dieser ganzen Personalie, unabhängig von seiner Gesundheit, ist das Thema Ausländerbehörde, Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis. Ja, das sind Themen, die noch lange, lange nicht ausgestanden sind, wo es bisher überhaupt keine Tendenz gibt, wie sie das gestaltet. Und dann kann im Zweifel der liebe Silas Katompa so fit sein, wie er will. Wenn er keine Arbeitserlaubnis bekommt, dann kann er für den VfB Stuttgart auch nicht spielen. Ja. Jo, die letzte Personalie, die wir, oder zwei sind es eigentlich noch, die wir besprechen müssen aus der Trainingswoche, ist einmal Naui Hamada, der zurück ist auf dem Trainingsplatz, aber auch da individuelle Integration, das heißt, der macht Einzeltraining mit dem Athletiktrainer Martin Franz und bis der im Mannschaftstraining wieder auftauchen kann oder wird, dann kann man mit Sicherheit auch nochmal den Monat auf jeden Fall rumgehen lassen. Und schneller geht's da vielleicht bei Philipp Förster, der aufgrund eines Infekts nicht in Frankfurt im Kader stand, sogar auch nicht in der Startelf. Das kennt man ja eigentlich gar nicht. Ja, wenn Pellegrino Materazzo eine Elf aufstellt für das jeweilige Spiel, ist Philipp Förster eigentlich immer dabei. Das glaube ich eins. Also ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, er hat 2 oder 3 Spiele, wenn überhaupt, nur unter Materazzo verpasst. Ein Infekt gibt der Club an als Grund, ausdrücklich betonend, dass es keine Corona-Infektion ist. Allerdings hat er die Woche bisher noch nicht trainiert. Ob es für Sonntag und das Spiel in Leverkusen reicht, das sehen wir dann. Wird sich wahrscheinlich im Laufe der Woche, spätestens am Freitag, wenn die Pressekonferenz ist, mit dem Trainer rausstellen. Haben wir sonst noch Themen rund um den VfB, vielleicht auch abseits des Sportlichen, die wir besprechen müssen aus dieser Woche?
Mir fällt keins ein. Oder haben wir was vergessen? Ja. Bin gespannt, also Entschuldigung, dass ich dumm frage. Ich entschuldige es mit meiner Urlaubsabwesenheit. Wie ist es denn wie ist denn der Stand bei unserem neuen Dänen, unserem neuen dänischen Wunderstürmer?
Auch er war, glaube ich, am Montag bei diesem Spielersatztraining zum ersten Mal wirklich voll integriert im Mannschaftskreis dabei. Hat ja nach seiner Rückkehr von den Länderspieleinsätzen mit der dänischen U21 in den Tagen vor dem Frankfurt-Spiel, ich weiß gar nicht, ob er da noch wirklich an dem Training teilgenommen hat. Jedenfalls, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf. Heute hat er wieder voll trainiert. Also da könnte man zumindest mal den fragenden Finger heben am Freitag in der Pressekonferenz, ob der junge Mann im Kader für das Spiel gegen Leverkusen stehen wird.
Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, bin ich sehr gespannt auf den.
Ist ja schon ein bisschen seltsame Situation. Jetzt redet man über so viele, die zurückkommen können. Hat ja das Sven Mislint hat auch immer gesagt, die kommen nach und nach zurück. Deshalb holen wir eigentlich nicht für jeden, der verletzt ist, einen Ersatz. Und tatsächlich, wenn du jetzt schaust, da saßen ja jetzt nicht 8 Jugendspieler auf der Bank in Frankfurt. Also saß ja schon der Profikader da. Und jetzt kommen aber doch einige Spieler zurück. Da wird es schon wieder ein Tümmel geben und auch einen Kampf schon allein um die Kaderplätze, wenn tatsächlich die alle mal wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind.
Gut, bevor wir auf das Spiel gegen Leverkusen am Sonntag blicken, hören wir noch ganz kurz einen Jingle. Mein Lieblingsjingle, wie jede Woche.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir beginnen diese Woche mit einem, etwas bemerkenswerten Fakt im NLZ News. Denn es hat ein Wochenende stattgefunden, wie es sonst eigentlich eher selten, wenn überhaupt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so stattgefunden hat, nämlich von der U21 bis zur U15 haben alle Mannschaften, die sich in einem Ligabetrieb befinden, aus dem Nachwuchsbereich ihre Spiele gewonnen am Wochenende. Der höchste Sieg, Markus Fiedler und seine U17, die im Vorspiel zum Bundesligaspiel die Eintracht U17 im Adlerhorst auf deren Platz mal so richtig verdroschen haben, 7-0. So kann man mal ein Auswärtsspiel gestalten, würde ich sagen. Die U19 von Nico Willig, das Spiel habe ich selbst gesehen, die haben am Samstag Vormittag Kickers Offenbach empfangen und es war so ein bisschen die Kopie des Spieles gegen Darmstadt 98 vor drei Wochen, glaube ich. Der VfB gewinnt, der VfB ist die bessere Mannschaft, der VfB gewinnt zu 0. Die Mannschaft von Nico Willig hat immer noch kein Gegentor gefangen in der U19-Bundesliga in ihren Spielen. Aber es war ein Spiel, mit dem der Trainer nicht so wirklich zufrieden sein konnte, denn die Mannschaft aus Offenbach, die ja auf dem Papier klar unterlegene ist, hat sich dann doch sehr beachtlich geschlagen und den VfB Junioren deutlich mehr Probleme gemacht, als es glaube ich, des Trainers Wunsch war. Und last but not least, Frank Fahrenhorst und seine U21 4-2 zum zweiten Mal in Folge nach dem 4-2 auswärts beim ersten FSV Mainz 05. Jetzt das 4-2 zu Hause gegen den TSV Schott Mainz. Ja, das Mainzer Doppel hat da stattgefunden. Am Samstag geht's zu Hause gegen den SC Balingen am heutigen Abend vor Redaktionsschluss. Wie Christian Pavlic das immer so gerne betont, findet das Spiel gegen Pirmasens statt. Und da wird man mal schauen, ob die U21 nochmal nachlegen kann. Jedenfalls scheint sie so ein bisschen die Kurve bekommen zu haben, auch wenn beispielsweise Angreifer Jaden Bennett mit einer Sprunggelenksverletzung 4 bis 6 Wochen ausfällt, auch wenn Sven Schiplock, der Kapitän, mit einer Knieprellung auch noch fraglich ist für die nächsten Wochen. Das ist also die momentane personelle Situation. Jedenfalls konnte man da schon einen, auch wenn auch, ich habe mit ihm gesprochen, Frank Fahrenhorst war auch alles andere als zufrieden nach dem 4-2 gegen Mainz. Aber zumindest ergebnistechnisch ist eine kleine Besserung der Lage in Sicht. Das war's in aller gebotenen Kürze diese Woche mit dem NLZ Newsflash. Bayer 0 für Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Unser nächstes Thema. Zwei bemerkenswerte Sachen eine große, nämlich die Stehplätze kehren zurück. Die Fans dürfen in ihrer Cannstatter Kurve wieder stehen. Die Sitzplätze werden die Sitze werden umgeklappt. Angesichts der gesamtpandemischen Lage. Männer, wie finden wir das? Wie finden wir generell, dass Deutschland so eben, wenn man sich ein bisschen in der Nachbarschaft umschaut, im Ausland, eines der letzten Länder ist, wo die Stadien noch nicht wieder unter Volllast laufen? Habt ihr eine Meinung zu dieser Gesamtgemengelage?
Mit 3G weiterhin beim VfB, ne?
3G beim VfB, richtig, ja.
Puh, Dirk, du bist Chef, du darfst dazu was sagen.
Ja, also ganz ehrlich, ich gehörte da immer zur vorsichtigen Fraktion und finde es gut, wenn hier Schritt für Schritt vorangegangen wird. Jetzt kann man sagen, haben wir 4 Spiele gemacht mit Teilauslastung. Warum dann, oder es hat sich ja bewahrheitet, dass jetzt da keine große Infektionsgefahr davon ausging, zumindest nichts belegt von den Spielen, warum dann nicht jetzt den nächsten Schritt mal gehen, muss ja nicht gleich die Volllast sein, könnte man schon machen. Aber ich glaube, es hat einfach schon so ja einen stimmungsvolleren Rahmen gegeben, in den ersten 4 Spieltagen jetzt Stehplätze. Lockt vielleicht dann den einen oder anderen derer, die ja auch für die Stimmung maßgeblich verantwortlich sind in den Stadien, dann auch nochmal ins Stadion. Manche Vereine haben ja auch noch gar nicht diese zugelassene Kapazität ausnutzen können, weil gar nicht so viel gekommen sind. VfB war ja da auch ein Beispiel. So, deshalb in Bezug auf den VfB vielleicht jetzt mit sich daran gewöhnt, dass der Stadionbesuch möglich ist. Mit Ende Sommerferien, mit Stehplätze kehren zurück, haben wir mal die 25, die oder 22, 23, was dann rein darf, dass die mal ausgeschöpft werden und dann schauen wir mal weiter. Wäre natürlich schön, wenn sich die gesamte Lage so entwickelt, dass dann im Laufe der Vorrunde noch auch mal wieder noch ein paar Steps möglich sind und dann noch mehr Zuschauer wieder in den Stadion sein werden.
Haben ja auch viele Spieler und Verantwortliche jetzt die letzten Spieltage betont, dass es wieder was völlig anderes ist, generell mal vor Zuschauern zu spielen. Ja. Und also ich habe es am Sonntag ja zum ersten Mal selbst erlebt, war mit dem Kollegen Gregor Preis im Stadion. Also das, ich das nimmt einen schon ein Stück weit auch da auf der Pressetribüne mit. Also mir sind schon die Haare etwas zu Berge gestanden, als die Frankfurter Nordwestkurve wieder mal plötzlich Hallo gesagt hat, die auch nur halb voll war. Aber das hat schon gereicht, um da mal wieder atmosphärisch etwas entstehen zu lassen, was man gar nicht mehr gewohnt ist. Ja? Allein schon, dass du dich mit dem Kollegen, der zwei Plätze neben dir sitzt, ein Platz dazwischen war frei wegen Abstandsregeln und so weiter. Und wir konnten uns teilweise nur mit Gesten verständigen, ja, weil es einfach so laut war. Also war schon stark irgendwie. Und ja, ich bin dabei, Dirk. Ich denke, die vorsichtige Variante, die dann doch aber versucht, sich so peu à peu ranzutasten an eine Vollauslastung irgendwann, ist, glaube ich, der richtige Weg.
Ist ja schon witzig, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, gell? Vor 2, 3 Jahren hätte man gesagt, bei 20.000 in einem Bundesliga-Stadion, oh, ist das eine miese Kulisse, da kam ja gar keine Stimmung auf, jetzt hast du die 20.000 drin und bist Gott froh, dass es so ist und freust dich über die Lautstärke, über die Stimmung. Wahrscheinlich dann, wenn mal wieder voll ist, sind wir nur noch mit Oropax unterwegs, weil wir es gar nicht mehr ertragen. Aber ja, schön, dass es wieder ein bisschen stimmungsvoller zugeht.
Sogar gegen Leverkusen, dann traditionell ein Spiel, in dem das Stadion meistens dann leerer war, als man irgendwie es vermutet hatte, weil es ja dann doch ein klangvoller Name, will ich nicht sagen, das Gegenteil von einem klangvollen Namen, aber zumindest eine attraktive Mannschaft mit Spielern, die man gerne sieht. Aber irgendwie hat es in Stuttgart und vermutlich auch an anderen Bundesliga-Standorten, weiß ich jetzt gar nicht so genau, holt es die Leute nicht so richtig ab, der Gegner. Oder Philipp, woran liegt es eigentlich? Ja, also.
Naja, also wenn du mich nach meiner privaten Meinung fragst, ich finde es beachtlich, wie viele hunderte Millionen Euro dieser alimentierte Club die letzten 20 Jahre rausgeblasen hat, um einfach sein graue Maus-Image zu pflegen. Ja, das ist halt einfach kein, es ist, wie du sagst, es ist keine Truppe, die dich abholt, auch wenn sie sportlich immer wieder gute Phasen hat, so wie jetzt gerade. Ja, also ist ein ordentlicher Saisonstart der Leverkusener, kennt man aus den letzten Jahren aber auch. Meistens kommt dann irgendwann der Einbruch. Jetzt haben sie wieder mal einen neuen Trainer, der war zuvor bei Young Boys in Bern, den Herrn Seoane.
Ich habe es auch noch nicht drauf. Ich habe noch nicht drauf.
Müssen wir noch üben. Abseits.
Gute Frisur hat er aber auf jeden Fall.
Ja, die ist stark. Aber abseits der personale Trainer, wie seht ihr denn den Saisonstart von Bayern Leverkusen? Wie schätzt ihr sich sportlich ein? Ich meine, jetzt am Wochenende, das war natürlich Spektakel sondersgleichen. Auch wenn bei mir von dem 3-4 gegen Borussia Dortmund am Schluss am ehesten noch der Bierbecher-Catch von Jude Bellingham hängen blieb, der dann einen Schluck rausgenommen hat, es weggeschmissen hat und danach getwittert hat, good moment for my first sip of beer, but I don't like it. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, in den sozialen Netzwerken von sich gegeben. Wie seht ihr Bayern 04 Leverkusen?
Ich sehe sie eigentlich, ich wundere mich irgendwie seit Jahren, dass sie niemals auf die Beine kriegen, weil die, finde ich, gefühlt immer echt großartige Mannschaften haben, in denen sich unfassbar viel Talent versammelt. Auch jetzt wieder, wir könnten sie jetzt aufzählen, den Wirtz und Diaby und wen sie da noch alles haben. Also wirklich großartige Spieler, die dann immer halt nur punktuell, und das ist dieses Phänomen, das stellt man so oft bei diesen Vereinen fest. Ja, und mit diesen Vereinen meine ich Bayern 04 Leverkusen, TSG Hoffenheim, auch VfL Wolfsburg. Der Magath hat sie einmal zur Meisterschaft getrieben. Ja, er hat es geschafft. Ansonsten sind diese Clubs, und das ist dann immer meine These, diese Clubs gewinnen keine Titel, weil sie Spieler haben, die dorthin gehen, weil sie sehr gut verdienen und dann zufrieden sind, weil sie kein ganz großer Druck kommt, wenn es nicht läuft, weil da keine Fans dann vorm Bus stehen, was ich auch nicht gutheißen will. Aber diese sogenannten oder diese Konzernclubs, diese Retortenclubs, mit denen gewinnt man keinen Titel. Ja, da kann die Mannschaft noch so gut sein. Und das ist das klassische Bayer Leverkusen-Phänomen, die seit Jahren echt großartige Mannschaften haben und eben immer nur punktuell dann wieder zeigen, zu was sie eigentlich in der Lage wären. Und das können wir, glaube ich, bestätigt sich dieses Jahr, glaube ich, auch schon, oder? Wobei ich jetzt die Spiele gar nicht so auf dem Schirm habe, ja. Klar, das 4-3 jetzt gegen Dortmund, was waren davor noch? Schon wieder vergessen.
Ja, die haben ja 12 Tore geschossen jetzt schon, ne? Die haben einmal 3 Tore, zweimal 4 Tore, 4-0 gegen Gladbach waren beeindruckendes Spiel, ja, 4-1 gegen Augsburg, viermal geknipst. Am Anfang war das 1-1 gegen Union. Aber Die haben schon eine Wucht nach vorne. Also jetzt unabhängig von dem, was du gesagt hast, ja, ob das auf lange Sicht eben wieder so ausgeht, wie es die letzten Jahre eben oft ausgegangen ist. Ich hatte vor der Saison ein Interview mit dem Dietmar Hamann, Didi Hamann geführt, Sky-Experte, früher Nationalspieler, und den gefragt, so die übliche Nummer Dortmund, Bayern, Leipzig, und dann sagte er, er erwartet von Bayer Leverkusen, dass die jetzt, so wie du gerade gesagt hast, dass sie jetzt endlich mal diesen nächsten Schritt machen, weil sie eigentlich seit Jahren eine Truppe haben, mit der eigentlich möglich sein sollte. Und wie es der Marco gesagt hat, kam da halt immer irgendwann ein Knick in der Saison. Und ja, der Didi Hamann war fast ein bisschen beleidigt, dass der letzte Schritt da bei dem Spielermaterial, den die Leverkusen haben, dass der nicht gegangen worden ist.
So geht's mir auch auf den nächsten Schritt. Warten wir seit dem UEFA-Pokalsieg 1985 oder wann war der? Ich weiß es nicht mehr. Mit Rüdiger Vollborn im Tor und glaube ich, Erich Ribbeck oder wer war Trainer?
Rinus Michels.
War das Rinus Michels damals?
Klaus, tatsächlich? Klaus Toppmöller?
Nee,
Toppmöller schon, war teurer später.
Der war Champions League-Finale gegen Real Madrid.
Mit dem Spiel. Ja, ich glaube gegen Espanyol Barcelona, oder? War Espanyol Barcelona im Finale? Naja, blamieren wir uns nicht. Auf den Schritt.
Zu spät.
Vielleicht haben sie nochmal einen DFB-Pokal zwischendurch zufällig mal gewonnen. Das mag sein. Dann haben sie ihn unter Haching verloren. Also Leverkusen. Die werden in ihrer Vereinsgeschichte nie Meister, da lege ich mich drauf fest. Ja, nie.
Gut, das, liebe Hörer, bitte.
Das ist ja gar nicht wieder, so gewagt, die These. Also,
immer auf Wiedervorlage. Ja? Jahr für Jahr könnt ihr den Marco Schumacher genau an dieser Aussage prüfen, sozusagen. Die spielen am Donnerstagabend gegen Ferencváros Budapest in der Europa League. Ist das ein Vorteil für den VfL Stuttgart, diese internationale Belastung? Die ist jetzt quasi der Auftakt in die internationale Saison für die Vereinsclubs darstellt, jetzt diese Woche.
Also ich glaube, da wird ja immer viel diskutiert. Ich glaube, wenn es nicht wirklich so Konstellationen sind, wo die quasi zwei Tage später oder nicht mal zwei Tage später wieder auflaufen müssen, sollte das kein Problem darstellen. Die haben, viele von deren Spielern waren jetzt auch bei der Nationalmannschaft die letzten zwei Wochen in der Länderspielpause. Oder Pause ist es ja dann für die keine. Also da sind genügend Spieler drin, die diesen Rhythmus auch zwischendrin mal zu kicken, auch gewohnt sind. Deshalb würde ich mir da als VfB Stuttgart jetzt keinen Vorteil versprechen. Und wenn die ein gutes Spiel abliefern, nehmen die ein bisschen Flow mit und dann ist es eh dahin mit einem möglichen Vorteil. Also ich glaube, das hat keine große Auswirkung von Donnerstag auf Sonntag.
Ist irgendwie immer eine eher alberne Diskussion. Wobei in dem Fall, wenn ich es mir jetzt so überlege, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Verein, wenn ich daran anknüpfe, was ich vorher gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit bei einem Verein wie Leverkusen, dass die nach dem Europapokalspiel dann sagen, komm, jetzt bin ich müde, jetzt lasse ich mal den Schritt und die ist größer als bei Bayern München oder Borussia Dortmund. Ja, also, aber trotzdem ist das müßig. Ja, also,
jetzt hätte ich gerne eine Kontraposition eingenommen, aber kann ich in dem Fall nicht, weil ich eurer Meinung bin. Eine Quizfrage hätte ich allerdings noch für euch beide. Welcher deutschsprachige ehemalige Bundesliga-Trainer ist Trainer von Ferencváros Budapest?
Ja, das weiß ich, Peter Stöger.
Ah, sehr gut. Dirk, deswegen bist du Ressortleiter. Sehr gut. Oder Marco, hättest du es auch gewusst? War nur länger gebraucht?
Selbstverständlich. Nein, ich habe mich vorher in der Agentur gefragt, warum, als ich die Agentur durchgeguckt habe, warum da jetzt lauter Peter Stöger-Geschichten laufen und irgendwelche Zitate. Jetzt weiß ich auch, warum, ja. Nein, ich gestehe, ist Bernd Storck noch in Ungarn tätig? Den habe ich immer nach Ungarn. Peter Stöger, das ist an mir vorbeigegangen. War der nicht zuletzt bei Austria Wien wieder oder so?
Also, ja, ist er, aber nachdem da alles implodiert ist bei Austria,
Servus, da geht noch Budapest.
Genau, da ist er über die Grenze geflüchtet. Sehr gut, Dirk. Das hast du gut gemacht, ja. Übrigens, schönes Duell gewesen in der Champions League Qualifikation. Ferencváros gegen Young Boys Bern mit den beiden deutschen Trainern oder deutschen ehemaligen Bundesliga-Trainer Stöger und David Wagner auf Berner Seite. Zweimal ein Jenseits-Scheibenschießen, glaube beide Spiele gingen 3-2 aus. Am Ende hat sich Bern durchgesetzt, spielt Champions League, hat gestern Abend das glorreiche Manchester United besiegt und Ferencváros darf jetzt unters Bayerkreuz. Wollen wir doch aber mal reinhören, was das Spiel so taktisch für den VfB erwarten lässt und lassen unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger zu Wort kommen. Jonas, bitteschön.
Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der Spielplan bleibt kurios eintönig, denn am Sonntag wird der VfB aller Wahrscheinlichkeit nach zum vierten Mal hintereinander gegen ein 4-2-3-1 antreten. Bayer Leverkusen ist auch generell von der Spielidee her nah dran an Leipzig, Freiburg und Frankfurt. Der VfB wird also einige taktische Lehren aus diesen Spielen übernehmen können. Gleichzeitig wird Bayer wahrscheinlich noch offensiver auftreten als die drei, wie man es ja auch in den bisherigen Partien erlebt hat. Leverkusen hat bisher einen Toreschnitt von 3 Toren pro Spiel. Leverkusen presst sehr intensiv, auch sehr nach vorn orientiert, so ein bisschen wie Frankfurt. Und auch am Ball suchen sie sehr schnell den Weg nach vorne. Das sieht manchmal fast ein bisschen ungelenk und hektisch aus, wie sie eröffnen. Funktioniert aber trotzdem ganz gut, weil sie eben auch die Klasse haben, um daraus viel zu machen. Vor allem Patrick Schick ist da zu nennen, der nicht nur Tore schießt, sondern auch Zielspieler ist für die langen Bälle, der den Ball auch gut auf die Tempospieler wie Diaby oder Paulinho weiterverteilen kann. Leverkusen ist auch gefährlich im Umschalten. Sie spekulieren da richtig gut auf mögliche Ballverluste. Auch die Spieler, die nicht direkt in Ballnähe sind, sind da wirklich ständig wach und antizipieren lange Bälle und Verlagerungen. Und wenn dann der Ballverlust mal da ist, dann kontert Leverkusen wirklich überfallartig. Und das sind Szenen, die der VfB auf jeden Fall vermeiden sollte, gerade weil das Aufbauspiel bislang nicht wirklich sicher gewirkt hat. Vor dem Hintergrund wird es sehr, sehr spannend, wie viel Risiko der VfB sich vor heimischem Publikum zutraut. Ob man sich wie Dortmund auf einen offenen Schlagabtausch gegen Leverkusen einlässt oder ob es der VfB wie gegen Frankfurt macht und sich erstmal aufs Verteidigen konzentriert. Wenn sich der VfB zurückziehen sollte, dann muss er aus den Spielanteilen, die man gegen dieses vertikale Spiel wahrscheinlich eh bekommen wird, mehr machen als in der letzten Woche.
Das also die Ausführungen, die Einschätzung unseres Taktikexperten auf Twitter unter @VfB-taktisch zu finden. Jonas Bischofberger, wie immer aus Wien zugeschaltet und mit dem dezidierten Taktikblick auf die Partie am Sonntag. Damit wollen wir uns an dieser Stelle bewenden lassen und uns nochmal dem VfB Stuttgart zuwenden. Wenn man jetzt die ersten 4 Spieltage nimmt und jetzt dann doch, ich glaube, das kann man so sagen, so der erste dickere Brocken auf den VfB Stuttgart wartet jetzt am Sonntag. Was muss ich denn tun? Wo muss man ansetzen? Wo sollte Trainer Pellegrino Matarazzo, wo sollte die Mannschaft tunlichst sich steigern, damit das vielleicht doch mehr wird als die früher klassische Niederlage, wenn Bayer Leverkusen hier vorbeikam und Stefan Kießling eins seiner 100.000 Tore aus dem Nichts erzielt hat?
Also unabhängig von der Taktik jetzt erstmal, es war natürlich das, glaube ich, dass das Tor von Marmoush, über das wir vorher lang gesprochen haben, natürlich wahnsinnig wichtig war, ja, dass das natürlich mit 10 Mann da kurz vor Schluss noch den Punkt aus Frankfurt mitzunehmen, auch in der Situation nach 2 Niederlagen davor, also das ist natürlich unglaublich wertvoll, ja, der Punkt fürs ganze Selbstvertrauen, für also deshalb spricht es dafür, dass der VfB da nicht verliert. Und ansonsten sind das die Themen, die wir vorher angesprochen haben. Ja, vor allem die Stabilität vor der Abwehr. Anton, müssen wir schauen, wer den ersetzt, reden wir vielleicht noch drüber. Aber ansonsten, wir wissen, wie schnell die, hat man jetzt auch gegen Dortmund gesehen, wenn die den Ball erobern, wie schnell die in Gegenzug gehen mit ihren schnellen Leuten, mit dem Wirtz und anderen. Dann geht's Ping-Pang-Pung und dann liegt der Ball schon im Tor. Also deshalb gerade die Stabilität im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld vor der Abwehr. Also da dürfen keine Löcher sein.
Ja, da wird es ja schon spannend, wie er das jetzt löst, weil normalerweise wäre meistens der Move, wenn hinten einer ausgefallen ist, dass dann Arkan Karasor nach hinten rutscht, ins Abwehrzentrum, so eine Art Libero da gibt. Dann müsste er die Mittelfeldzentrale dann wieder umbesetzen. Philipp Clement ist dann vielleicht in so einem Spiel gegen Leverkusen nicht die optimale Wahl als eher spielerischer Mann nach vorne orientiert. Deshalb, ja, also.
Nein, Clement ist nicht die optimale Wahl. Der ist die optimale Wahl gegen Kräuter Fürth, ja, aber nicht gegen Bayer Leverkusen, meiner Einschätzung nach. Und ich weiß nicht, der Orel Mangala für die Startformation taugt ja schon, oder? Wie ist dein Eindruck, Philipp?
Das ist tatsächlich eine der beiden großen Gretchenfragen für diese Partie. Zum einen kehrt Orel Mangala und damit die gewohnte Doppelsechs zurück. beim VfB Stuttgart, nämlich Endo Mangala. Zum anderen, wer ersetzt Waldi Anton? Das sind die beiden wichtigsten Fragen vor der Partie. Ich glaube, auch aufgrund der frühen Phase in der Saison, wo man jetzt sich noch befindet, wo man vielleicht noch das ein oder andere ausprobieren kann, in Anführungszeichen, und so wie ich den Trainer einschätze, ich glaube, die Chancen stehen relativ gut, dass er Orel, sollte in der Trainingswoche nichts passieren, von Beginn an einsetzt und das probiert, mit dem Risiko zu wissen oder wohlwissend, dass es dann auch mächtig in die Hose gehen kann, wie wir jetzt am Sonntag gesehen haben. Spielpraxis ist natürlich überhaupt nicht vorhanden bei dem jungen Herrn aus Belgien. Und das andere, das hat man letzte Saison ja über einige Spiele lang gesehen. Karasor in dieser zentralen Rolle der Abwehr-Dreierkette ist nicht unbedingt die schlechteste Lösung gewesen. Da hat er seine besseren Spiele gebracht im Vergleich zu denen, die er im Mittelfeld auf defensiven Mittelfeldpositionen neben Spieler X gemacht hat, oder?
Finde ich auch. Wirkt zwar immer wie so ein Libero aus den 80ern, ja, der da hinten drin steht und irgendwie mit feinen Füßchen dann die Bälle verteilt. Aber finde ich auch. Das ist ein guter Spieler, ja. Ich will jetzt gar nicht da mich lustig machen, das so war es nicht gemeint, ja. Ich würde auch, wenn ich Trainer wäre, was ich ja zum Glück nicht bin, dann würde ich wahrscheinlich auch den, also zumindest eher als den Ito, ja, den würde ich in so einem Spiel, hat man auch jetzt ja in Frankfurt gesehen, das ist ein guter Spieler, aber auch einer, der noch sehr viel lernen muss. Dass er den Stenzel reinbringt, müsste er einen anderen Abwehrchef haben. Also deshalb spricht vermutlich sehr viel für Karasor. Dann kann er den Mavropanos auf rechts belassen, den Kempf auf links und dann idealerweise den Mangala davor. Dann wäre das eine gute Mannschaft.
Für Ito würde das Pokalspiel gegen BFC Dynamo sprechen.
Der hat ja alle überrascht, der war ja für die zweite Mannschaft geholt und dann hat er in der Vorbereitung gleich beim Profis mitgespielt und sich auch sehr schnell festgespielt. Ich habe sein erstes Spiel gesehen gegen St. Gallen, war das, glaube ich, oder weiß gar nicht, das erste Mal,
ja, vorher Gallen, ja.
Noch gegen diese
Heulenbach. Vor dem Trainingslager war das.
Ja, genau. Und da waren wir alle und dann ganz verblüfft, was der, wie ruhig der ist, wie abgeklärt der ist, was der für einen linken Fuß hat, aber Vorbereitungsspiel gegen St. Gallen oder Pokalspiel gegen einen Viertligisten ist was anderes als Bayer Leverkusen. Deshalb glaube ich nicht, dass er den jetzt von Anfang an bringt.
Ein Punkt nochmal vielleicht zurück zu dem, wo muss der VfB zulegen, den ich tatsächlich noch hätte. Aus der letzten Saison waren die Stuttgarter ja bekannt, eine der besten Umschaltmannschaften der Liga zu sein. Ja, mit, glaube ich, 14, 15 Umschalttoren war nur der FC Bayern München besser in dieser Statistik beispielsweise. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der ein bisschen verloren gegangen ist. Auch aufgrund dessen, dass die Mannschaft nicht mehr diese Zusammensetzung hat, die sie eben letzte Saison hatte, vor allem zu Saisonbeginn. Ein Spieler wie Silas fehlt natürlich für solche Momente extrem, aber es ist, glaube ich, auch nicht nur in Richtung Offensive zu sehen, sondern auch, es gibt natürlich auch einen defensiven Umschaltmoment. Und da kommt mit Leverkusen eben gerade eine Mannschaft, die dich da vor besondere Herausforderungen stellen wird. Und das wird wirklich spannend zu beobachten sein, wie sich das dann am Sonntagnachmittag gestaltet. Wie auch immer, wir werden vor Ort sein, wie üblich, werden das Spiel, wie ihr das kennt, in der MeinVfB-App abbilden und auch begleiten durch die jeweiligen Erzählformen. Es gibt wie immer einen Kommentar, es gibt die Einzelkritik zum Spiel. Jede Menge Berichterstattung aus unserem Hause rund um die Partie, auch am Tag danach noch. Könnt ihr euch also schon drauf freuen. Und wer diese MeinVfB-App noch nicht hat, dem empfehle ich wie immer den Gang in den App Store eures Vertrauens, iOS oder Android. Die ersten 4 Wochen gibt's umsonst, danach 1,99 im Monat, was umgerechnet, ich bin jetzt nicht der große Mathematiker, aber glaube ich so 7 Cent pro Tag ist, was ihr da bezahlt, auf den Monat runtergebrochen für unsere redaktionelle Leistung. Das ist, glaube ich, kann man mit Kampfpreis, glaube ich, so umschreiben.
Schnäppchen,
jawohl. Ja. Ein Punkt, den ich tatsächlich noch hätte, ihr denkt jetzt ja sicherlich, was, jetzt haben die hier eine Stunde über den VfB gesprochen und keine einzige Silbe über Thomas Hitzlsperger und seine Entscheidung, den VfB Stuttgart im kommenden Jahr zu verlassen, respektive seinen Vertrag nicht zu verlängern, gesprochen. Ja, dann kann ich euch sagen, das ist noch längst nicht alles hier heute. Wir haben natürlich wie üblich eine Podcast-Spezialfolge für euch in der Mache und aufgrund der Tragweite der Ereignisse haben wir uns entschlossen, dieses Mal die Nicht-App exklusiv zu spielen. Das heißt, erst am Freitagmorgen in der MeinVfB-App. Nein, ihr bekommt die Folge jetzt am Abend an diesem Donnerstag im Podcatcher eurer Wahl. Also seid gespannt. Männer, ich danke euch. Hat Spaß gemacht. Wie immer, willkommen zurück aus dem Urlaub. Ja, ab jetzt gibt's wieder Vollgas bis zur nächsten Länderspielpause im Oktober. Und ja, ich hoffe, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen, in welcher Konstellation auch immer. Und hoffe natürlich auch, dass es unseren Hörern da draußen wieder einmal Spaß gemacht hat, uns die aktuelle Lage beim VfB, wie bringe ich den Satz zu Ende? Am Besprechen zuzuhören oder so ähnlich, ja.
Die Lage, die wo wir besprochen haben, heißt, oder?
Ja. Gefühle, die wo man kaum beschreiben kann, ja. So sieht's aus. Das war die 171. Folge. Nochmal vielen Dank. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcaststadt. Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.